Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Politik-Nerds-Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir im Podcast-Studio vom Politikjournal Rundblick habe ich heute Christian Schröder zu Gast. Herzlich willkommen auch Ihnen.
Vielen Dank für die Einladung.
Christian Schröder mit OE, ganz wichtig, ist 48 Jahre alt, kommt aus Wittingen im Landkreis Gifhorn und ist seit 2022 Landtagsabgeordneter der Grünen. In seiner Fraktion ist er Sprecher für Tourismus, Verbraucherschutz, Ernährung, Tierschutz, Jagd und Forstwirtschaft und ist Mitglied unter anderem im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und im Unterausschuss Verbraucherschutz. Soweit richtig?
Soweit richtig.
Das ist das jetzt, aber was war denn davor? Was haben Sie denn gemacht, bevor Politik Ihr Hauptjob geworden ist?
Ja, ich würde mal ganz vorne anfangen. Geboren wurde ich in eine Kneipe hinein. Also ich bin gebürtiger Gastronom sozusagen, im Dorf Rade bei Wittingen aufgewachsen. Eine kleine Einheitsgemeinde im Landkreis Gifhorn, direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und nach der Schulausbildung habe ich eine Ausbildung beim Energieversorger in Fallersleben, der damaligen Landehe, gemacht zum Energieelektroniker. Freileitungsbau, Erdkabel, Elektronik, damals die Anfänge in den 90ern. Und habe dann nach dem Zivildienst eine zweite Ausbildung mit Blick auf den gastronomischen Betrieb meiner Eltern eben zum Koch gemacht im Seehotel am Tankumsee, auch im Landkreis Gifhorn. Und bin über den Weg dann in die Gastronomie gekommen, bin ein bisschen durch die Lande, hauptsächlich in Norddeutschland. Und dann in den 2000er Jahren im elterlichen Betrieb gelandet und habe den dann übernommen.
Übernommen und weiterentwickelt?
Weiterentwickelt. Es war eine klassische Dorfkneipe, sage ich jetzt mal. Meine Eltern haben schon immer aber sehr viel investiert, haben immer geguckt, dass es weitergeht und nicht eben bei der Dorfkneipe alleine bleibt. Wir haben dann sehr auf Familienfeiern gesetzt, Hochzeiten, Grillbuffets. Und das habe ich dann in die Richtung auch weiter ausgebaut bis Corona. Wir haben dann rund 30 Hochzeiten durchgezogen und dann kam Corona. Ja, da gab es so ein bisschen einen Cut. Es ging nochmal so ein bisschen Richtung à la carte, was man so versucht hat. Ein bisschen Außerhausgeschäft, ein bisschen Onlinehandel, wie sich alle Gastronomen so versucht haben, über Wasser zu halten. Und ging mehr oder weniger gut, sodass man eigentlich nach Corona wieder versucht hat, auf die Hochzeiten umzuschwenken, ja.
Im Vorgespräch haben Sie eben schon gesagt, dass Sie ausgebildeter Obstbaumwart sind. Was ist denn das? Was machen Sie da?
Ja, wir haben am gastronomischen Betrieb eine Streuobstwiese. Die habe ich damals mit Freunden zusammen angelegt. Über 4 Hektar bewirtschaften wir da verschiedene alte Obstbaumsorten. Ich bin dann irgendwann aber zu dem Schluss gekommen, dass alleine das Bewirtschaften nicht reicht, sondern man muss auch wissen, was man da tut. Das ging zum Anfang auch des Öfteren schief. Also wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Und dann habe ich irgendwann vor 2 Jahren eine berufsbegleitende Ausbildung zum Obstbaumwart begonnen. Die habe ich jetzt gerade, die Prüfung habe ich gerade bestanden. Das Zertifikat wartet noch. Aber habe ich den Weg da eben auch zum Hobbyobstbauern gefunden.
Einen herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Dankeschön.
Wenn im Landtag jetzt also über gesunde Ernährung und regionale Produkte gesprochen wird, dann wissen Sie halt aus beruflicher Erfahrung, worum es geht, richtig?
Ja, wir haben bei uns in der Region schon sehr früh geschaut, wo kommen unsere Lebensmittel her. Wir haben das Otterzentrum in Hackensbüttel bei uns und die Aktion Fischotterschutz hat sehr früh angefangen, die hiesigen Gewässer, die Randstreifen eben auch zu bewirtschaften, zusammen in Kooperation mit Landwirten geschaut, wie kann man einen eben die Flächen pflegen und zum anderen eben den Landwirten auch ermöglichen, ihr Fleisch zu vermarkten. Das war damals die Iseland-Vermarktungsgemeinschaft. Und daraus ist vor einigen Jahren ein Vermarktungsverein gegründet worden, Südheide Genießen e.V., da bin ich auch Gründungsmitglied und auch immer noch im Vorstand, um das ganze Thema nochmal ein bisschen zu erweitern. Wir haben damals eben nur über Rinder gesprochen, inzwischen reden wir über die ganze Bandbreite der regionalen Produkte. Und ich kenne natürlich eben einmal die Sicht des Gastronomen, wie komme ich an meine Ware, wie wird sie transportiert und die Frage eben auch, ist es am Ende für mich als Gastronom, als Einkäufer auch immer noch wirtschaftlich? Also nicht nur für den Produzenten muss es wirtschaftlich sein, sondern auch für den Einkäufer. Und das, also dieses Spannungsfeld und diese Problemlagen kenne ich. Alles gelöst haben wir logischerweise auch noch nicht.
Ich bin ja eher auf der Verbraucherseite bei dieser ganzen Thematik und wenn, also im Grunde wissen wir alle ja, was man kaufen sollte. Also die Lebensmittel sollten am besten bio sein, sie sollten von vor Ort kommen, vor Ort produziert sein. Wenn es tierische Produkte sind, dann soll es den Tieren, dann sollen die ein gutes Leben gehabt haben. Der Weg zum Tod soll nicht so kompliziert, nicht so schlimm gewesen sein. Außerdem soll natürlich der Landwirt gut von dem leben können, was er erarbeitet hat. So, das wissen wir alles, aber wir wissen ja auf der anderen Seite auch, im Supermarkt oder im Restaurant fällt dann die Entscheidung häufig ein bisschen anders. Worauf achten Sie denn mit dieser anderen Perspektive, wenn Sie beim Einkaufen sind?
Ja, ich kenne natürlich die Probleme genauso wie alle anderen auch beachte sie trotzdem oft nicht. Also da erwischt man sich ja selber bei und ich glaube, das ist auch das Problem, was wir erkennen müssen. Wir werden nicht erreichen, alle, ich sage das jetzt mal überspitzt, alle zu besseren Menschen zu machen. Das ist Quatsch. Das wollen wir auch nicht erwarten, dass jetzt jeder bei seinem Einkauf ständig im Kopf hat, was darf ich nicht, sondern wir müssen es ihnen so einfach wie möglich machen und auch, ja, am Ende muss es ja bezahlbar bleiben, aber wir müssen dafür sorgen, dass neben der Wertschöpfung eben auch die Wertigkeit, die Wertschätzung eben sehr hoch angesetzt wird. Aber wie gesagt, nochmal nicht durch, ich muss jetzt besser einkaufen. Natürlich müssen wir das den Leuten auch wieder ein bisschen näher bringen, gerade in der Bildung, da kommen wir ja bestimmt später nochmal dazu. Aber es muss auch möglichst niedrigschwellig sein.
Jetzt hat der Landtag vor der Sommerpause gerade zwei Anträge verabschiedet, die um ungefähr dasselbe Thema kreisen. Einmal ging es um eine Verbesserung der Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln und beim anderen Mal ging es um eine Stärkung von Direktvermarktung und regionaler Wertschöpfung. Über diese beiden Themen wollen wir jetzt hier ein bisschen reden. Im Ausschuss, im Agrarausschuss, wurden diese Themen intensiv beraten. Grob zusammengefasst, was ist denn die Zielsetzung dieser Anträge?
Ja, ich will es mal ganz hoch aufhängen, können das gerne noch ein bisschen runterbrechen, aber erstmal geht es darum, eben einmal aus der Sicht des Kunden das Ganze zu betrachten und einmal, wie wir eben ja auch gesagt haben, aus der Sicht der Produzenten. Also, ne, was kriegt der Kunde, wie transparent und wie niedrigschwellig an guter Qualität und andersrum, wie wird es den Produzenten, Landwirten ermöglicht, das auch an den Kunden zu bringen, ohne am Ende bei draufzulegen. Also es soll ja im Gegenteil so sein, dass im besten Fall mehr bei hängen bleibt, als wenn ich es eben über den großen Einzelhandel eben vermarkte.
Das Erste, woran man dann denkt, ist der klassische Hofladen wahrscheinlich. Wo sehen Sie denn die größten Hürden aktuell für jemanden, der die Idee hat, hey, ich bin Landwirt, ich habe hier Produkte, ich will sie selber verkaufen, ich mache einen Hofladen auf. Ist das im Wesentlichen die Bürokratie oder was sind da noch so die Probleme?
Ja, ist sicherlich unter anderem die Bürokratie. Ich habe so schon relativ viel Aufwand damit. Ich muss Gebäude irgendwie erstellen, die müssen genehmigt werden. Ich muss Personal gegebenenfalls vor Ort haben. Ich muss inzwischen gucken, wie kriege ich das Ganze mit einer ordentlichen Kasse hin? Läuft es auf Vertrauensbasis? Sitzt da jemand? Das ist eigentlich fast nirgends möglich, weil das einfach vom Aufkommen her nicht reicht. Wie darf ich eigentlich vermarkten? Ich sag mal, bei der Eiergröße angefangen bis hin. Welche Gurke darf ich da eigentlich wie unverpackt verkaufen und so weiter. Also hygienische Gesichtspunkte, die alle wichtig sind. Ja, da auch wieder dieses Spannungsfeld zwischen Verbraucher und Produzenten. Einmal eben der Verbraucherschutz und andererseits eben den Aufwand so gering wie möglich zu halten, damit am Ende wirklich noch was bei über sein kann.
Jetzt ist das Thema ja nicht komplett neu. Es gibt bereits Förderinstrumente für diesen Bereich der Hofläden, der Direktvermarktung, auch hier in Niedersachsen. Und Sie selber haben ja auch eigene Erfahrungen damit gemacht. Würden Sie denn sagen, das war schon gut, wie das gelaufen ist, oder müsste man da nochmal nachschärfen?
Also ich habe grundsätzlich immer den Ansatz, über ein Projekt etwas in Gang zu schieben. Das kann ich aber immer nur so lange machen, wie das Projekt eben dann finanziert ist. Und am Ende muss ich gucken, läuft das auch ohne eine zusätzliche Projektförderung? Entweder muss ich das irgendwie verstetigen oder ich muss eben sagen, das hat vielleicht auch nicht funktioniert. Das heißt, Projekte ja, aber am Ende muss auch was bei rauskommen und es muss im besten Fall ja nicht nur dann für eine Region gelten. Also wenn ich jetzt meinen Verein vor Ort mir anschaue, die Südheide genießen, dann ist das ja toll, selbst wenn das bei uns jetzt zu 100% funktionieren würde, dann brauche ich es trotzdem in der Fläche. Also das heißt, ich muss es wirklich ausrollen, ich musste mir diese Projektbeispiele dann eben zur Hand nehmen und das Ganze eben in ein Konstrukt packen, was dann eben auch über Dauer eben funktioniert, und überdauern natürlich auch ohne die Projektfördermittel, weil sonst ist es kein Projekt mehr.
Im Agrarausschuss des Landtags hat eine Mitarbeiterin des Agrarministeriums, die dann eben als Expertin dort geladen war, gesagt, dass Direktvermarktung zwar wichtig ist, aber eher für das Image der Landwirtschaft, jetzt mal in meinen Worten zusammengefasst. Also sie meinte, dass viele Menschen dieses Bild von Hofläden ganz toll finden, aber wirklich wirtschaftlich relevant wird dieser Zweig eher nicht werden, so ihre Aussage. Ist es also eher so eine Wullerbü-Fantasie, der man da anhängt, wenn man sagt, wir fördern jetzt weiter Direktvermarktung, Landwirtschaft in Niedersachsen ist regional, wenn doch immer noch eigentlich der Großteil woanders herkommt?
Ja, ich glaube, am Ende ist es wie bei allen anderen Unternehmungen auch ein Deckungsbeitrag, der eben erwirtschaftet wird. Ich habe bei mir in der Region relativ viele Landwirtinnen, die an den Bundesstraßen ihre Kartoffelanhänger stehen haben, wo sie mit einer Vertrauenskasse die Kartoffeln verkaufen. Und ich glaube schon, dass da nicht ganz wenig, ich sag's jetzt mal, Taschengeld ist vielleicht sogar untertrieben, eben bei rumkommt. Und der Aufwand sich schon rechtfertigt, weil die Preise natürlich ganz anders aussehen, die ich da eben bekomme, als eben, wenn ich es an den Großhandel oder an die Einzelhandelskette gebe. Ich glaube aber vor allem, dass es auch nötig ist, um das, was ich schon gesagt habe, diese eben zusätzlich zur Wertschöpfung, auch diese Wertschätzung der Lebensmittel nochmal ins Bewusstsein zu kriegen. Ich glaube, dass wenn die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bei ihren Landwirten eben einkaufen können, sehen können, nachvollziehen können, wie es produziert wird, ist es eben, ja, vielleicht in Teilen auch nur ein Imagezuwachs, aber ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Imagezuwachs, der den Landwirten dann auch an anderer Stelle wieder hilft und eben auch bei dem Hebel, Diskussionen mit dem Einzelhandel, Preisgestaltung und so weiter, da müssten wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden, anzusetzen und zu sagen, hier, die Bürgerinnen und Bürger wissen, was wir für gute Produkte eben an den Markt bringen und da muss auch der Handel bereit sein, etwas zu zahlen.
Ein Instrument, um diese Transparenz herzustellen, um deutlich zu machen, das ist ein regionales Produkt, das sind ja gerne Label, die auf den Produkten im Supermarkt dann auch zu sehen sind. Also wenn man nicht beim Hofladen einkauft, sondern beim Edeka oder einem anderen Laden, dass man sehen kann, das ist ein Produkt aus Niedersachsen oder sogar ein Produkt aus dem Landkreis Gifhorn, könnte ja alles draufstehen. Nun gab es aber, also nun war das ein Punkt, der in den Expertenanhörungen im Agrarausschuss, würde ich sagen, kontrovers diskutiert wurde. Es gab auch Verbände, die gesagt haben, bitte nicht noch ein Label. Wir haben genug Label, jetzt kommt nicht noch mit einer neuen Idee, wir brauchen jetzt noch ein neues Niedersachsen-Label oder dieses oder jenes. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich glaube, die Kritik kam vor allem eben mit dem Blick auf den bürokratischen Aufwand, der dahinter steht. Das heißt, Zertifizierungsverfahren und so weiter, da haben wir inzwischen Aussagen zu und haben das ja auch in den Anträgen verändert im Prozess, wo wir sagen, wir müssen dahin kommen, dass wir diese Zertifizierung auch zusammenlegen. Das heißt, nur ein Prüfer ist auf dem Hof und ob er jetzt für ein zusätzliches Siegel einen weiteren Haken macht oder nicht, ist jetzt, glaube ich, nicht so der bürokratische Aufwand. Ich glaube, da war eine große Angst davor da. Für viele ist es, glaube ich, auch nochmal klar, dass so ein, zum Beispiel das regionale Bio-Siegel, es ist ja nicht verpflichtend, ne? Also ich ist es ja völlig frei. Also wenn ich sage, meine Verpackung ist eh schon voll mit anderen Geschichten. Wir sagen ja gleichzeitig zum Beispiel, dass die Schrift größer werden muss. Das sagen wir übrigens nicht alleine, sondern das sagen uns natürlich die Verbraucherschützer in erster Linie. Die Verbraucherschutzzentrale hat ja im Ausschuss so eine schöne Lupe dabei gehabt und hat uns verdeutlicht, was wir da eigentlich lesen müssen alles und wie klein das ist. Ich glaube, da springt immer so ein bisschen eine Angst dabei, wir wollen jetzt noch ein zusätzliches Label verpflichtend auch noch da drauf und dann kommt das noch und dann kommt das noch und irgendwann ist kein Platz mehr für die echte Werbung und Vermarktung. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, das ist ganz klar.
Es ist ein bisschen ein zu viel an Transparenz, das man dort vielleicht erkennen kann. Es gibt zu viele Informationen und dadurch ist keine Information mehr sichtbar. Ist das das Problem auf den Verpackungen aktuell?
Ja, das ist dieses klassische Dilemma. Also wir wollen einerseits eben informieren, wie viel Zucker ist im Produkt. Wir wollen sagen, wie viel Alkohol ist im Produkt, wie viel ist wirklich drin. Und zum anderen wollen wir, dass der Kunde und die Kundin es schnell erkennt. Also die eine Zeit lang in der Werbeagentur auch gearbeitet. Ich habe Foodstylist da mal...
Wann sie nicht alles gemacht habe.
Naja, ich war tatsächlich der Schlimme, der die Pizza so hergerichtet hat, dass sie dann lecker aussah. Da entscheiden natürlich Millisekunden darüber, ob ich das Produkt kaufe oder nicht. Und das stört natürlich alles, was irgendwie nur schlicht um den Verbraucherschutz geht. Ich kann den Handel da schon verstehen. Ja, aber wir kommen ja aus dem Dilemma irgendwie nicht raus. Wir wollen informieren. Der Kunde hat heute andere Ansprüche und möchte informiert werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Stichwort Handel nochmal. Sie haben ja eben schon die Preisbildung angesprochen. Dieser Antrag zielt ja auch ein Stück weit darauf ab, die Erzeuger zu stärken im Wettstreit mit dem Handel, der immer mehr die Preise drückt und den Produzenten eigentlich das Leben schwer macht.
Ja, also ich ganz klar ja, wobei wir auch wissen, der Antrag alleine wird uns da nicht ans Ziel bringen. Wir waren ja in Spanien mit dem Agrarausschuss. Das, was da immer eigentlich in jedem Gespräch klar wurde, dass die Art und Weise, wie man da mit dem Milchpreis umgegangen wird, mit einer Transparenz, mit einem Preis, der ganz klar kommuniziert wird, der vorher fixiert wird vertraglich, die Landwirte sehr gut leben können, die Preise deutlich stabiler und höher sind als bei uns. Und ich glaube, am Ende werden wir da nicht drum rumkommen, auch in einer Marktwirtschaft sowas dann doch zu regulieren oder zumindest eben Hilfestellung zu geben.
Aktuell ist es bei der Milch so, dass der Landwirt die Milch abliefert und noch gar nicht genau weiß, zu welchem Preis er sie gerade eigentlich verkauft, richtig?
Genau, das ist das größte Problem, also die Transparenz auch wieder da in dem Fall zwischen Aufkäufer und Produzent.
Was Sie mit diesem Antrag ja auch erreichen wollen, ist das Verhältnis des Menschen zu seinem Essen, zu den Lebensmitteln wieder zu verbessern. Sie haben im Landtag schon sehr deutlich gemacht, das Thema Ernährungsbildung ist dafür sehr wichtig. Da muss mehr passieren. Übrigens, im Protokoll kann man nachlesen, es gab viel Beifall von der CDU, insbesondere von der frühen Agrarministerin Barbara Otte-Kienast. Also breite Unterstützung für dieses Anliegen, Ernährungsbildung verbessern. Was soll dann aber konkret passieren? Soll es ein Unterrichtsfach Ernährung geben, für das dann am Ende doch auch noch die Lehrer fehlen?
Vielleicht fange ich tatsächlich mal bei dem Beifall der CDU an, weil das natürlich auffällt, das ist klar. Ich muss aber umgekehrt erstmal anfangen und sagen, naja, ich komme ja eben aus diesem Verein und war bei der damaligen Ministerin im Büro, um Geld für meinen Verein zu akquirieren. Damals noch überhaupt nicht in politischen Funktionen, weder im Stadtrat noch im Kreistag noch irgendwo, sondern einfach normales Vereinsmitglied. Und wir haben damals um Geld gebeten, um diesen Verein vernünftig auszustatten. Und das hat nicht so geklappt und ich war damals wirklich ziemlich sauer und so weiter. Und inzwischen weiß ich natürlich ein bisschen mehr, wie diese ganzen Mechanismen hier in Hannover funktionieren und habe mich tatsächlich auch mal bei ihr dafür entschuldigt, dass ich da so ein bisschen sauer war, weil das war auch ein bisschen unfair. Also sie hat natürlich Ansätze gehabt, die total richtig und wichtig waren. Und die hat sie natürlich heute noch. Und warum soll sie denn sagen, dass was der Schröder sagt, ist totaler Quatsch? Genauso sage ich auch, dass sie damals keinen Quatsch erzählt hat, sondern sie hat mit dem 10 was aufgebaut, was wir jetzt fortführen. Ich glaube, das war extrem wichtig.
Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen, das ist das 10.
Genau, da können wir gleich auch noch mal gerne intensiver darauf eingehen. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir wieder an die Schulen, in die Kindergärten gehen, erklären, was wir eigentlich machen. Und da war der Ansatz der letzten Regierung natürlich überhaupt nicht falsch, das ist klar.
Dann reden wir noch mal ein bisschen über das 10. Als das eingerichtet wurde, war ich so ein bisschen skeptisch und dachte, brauchen wir jetzt wirklich noch so eine Einheit, wo eine Handvoll Leute zusammensitzt und darüber redet oder sich anschaut, was es nicht schon alles an Ernährungsbildungsmaßnahmen, an Vereinen, an Hauswirtschaftern gibt. Was sagen Sie, was macht den Erfolg des 10 aus?
Also ich habe den ersten Eindruck auch genau so gehabt wie Sie auch und ich habe das auch lange so vertreten, weil es natürlich schwierig ist, nur zu sagen, was gut ist, sondern wir müssen es ja auch auf die Straße kriegen. Und das passiert inzwischen, glaube ich, also nicht erst seit uns, sondern es hat halt gedauert, bis was aufgebaut ist, bis die Beratungsfunktionen da sind. Ich glaube, das ist auch wirklich was aus den Anhörungen sehr deutlich wurde zu beiden Anträgen, dass eigentlich die Beratung sowohl auf der Produzentenseite als auch auf der Konsumentenseite, in dem Fall aber eben hauptsächlich auch die Großküchenleitungen, dass das extrem wichtig ist. Und da spielen aus meiner Sicht die Hauswirtschaftler gibt es natürlich auch, eine große Rolle. Und von daher ist das 10 da vielleicht der Schlüssel auch, um dann an dieser Stelle weiterzumachen.
Die Idee dabei ist so ein bisschen, gerade bei Gemeinschaftsverpflegung hat man so eine Möglichkeit reinzukommen, weil wenn es eine Küche in der Schule gibt, dann kann man mit den Schülern auch dahin gehen. Ist das die Idee dabei?
Das ist das eine, also wirklich erklären, was wir machen, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern kochen, Schule als Küche als Lernort auch. Aber eben auch wieder mit dem Blick Wertschöpfung auf die Produzenten, um wirklich nennenswerte Mengen auch zu generieren. Also das ist das größte Problem, was wir in den Regionalmarketingvereinen haben. Wir bekommen Kleinkunden, bekommen ein paar Gastronomen vielleicht im besten Fall, aber wir bekommen selten wirklich große Abnehmer, weil die über die Ausschreibungen und so weiter immer an den günstigsten gelangen und da sind wir dann quasi raus. Wir müssen es erreichen, dass wir wirklich regional größere Mengen als bisher umsetzen und dann springt eben wieder bei den Landwirten und Landwirten mehr bei.
Ja, wie bei vielen anderen Punkten gibt es ja ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, würde ich sagen. Jemand, der im ländlichen Raum lebt, der kommt schneller mal zu einem Hofladen und kann regionale Produkte kaufen. Der kennt vielleicht sogar noch den Landwirt. Der weiß, wie Lebensmittel produziert werden in der Stadt. Hier, wo wir den Podcast aufzeichnen und wo ich lebe, ist das eher seltener so. Ich sehe jetzt hin und wieder mal, dass es hier auch Direktvermarkter gibt, die hier einen Laden aufbauen. Aber die Distanz ist doch einfach noch größer. Sie sind jetzt ein grünen Politiker vom Land, was ja eher schon ein bisschen seltener ist, will ich mal behaupten. Ja? Sind Sie da so ein bisschen Bindeglied und Vermittler zwischen Stadt und Land?
Ja, also erstmal würde ich ein bisschen widersprechen, weil tatsächlich gerade in Hannover gibt es natürlich einen Wochenmarkt, der eben auch sehr regional beschickt wird. Da ist natürlich mal die Frage, was ist noch regional? Also mein Bauer Banse, der mit mir zusammen den Verein damals aufgebaut hat, der ist auch hier jede Woche in Hannover. Das sind jetzt 100 Kilometer, kann man drüber streiten, ist es noch, aber zumindest ist es aus der Region rund um Hannover, viel dichter kann man ja gar nicht eben produzieren, mit einem großen Milchviehbetrieb, ein paar gibt es ja auch logischerweise, aber das ist schon noch in Ordnung. Was das Bindeglied angeht, ja, natürlich, wir haben ja mehr als man eigentlich vermutet, doch auch Leute vom Lande, in der Fraktion auch, wir haben viele oben von der Küste und so weiter, die auch nicht gerade in der Großstadt wohnen. Aber ja, natürlich bin ich jemand, der beim Landvolk auch mal eben zu Gast ist vor Ort, der Höfe sich vor Ort anguckt, am Donnerstag gerade jetzt eine Biogasanlage wieder. Also ja, das Bindeglied schon ein Stück weit. Aber ich glaube, das Verständnis der Städter für die Vermarktungsprobleme, das ist auch da. Also das würde ich jetzt nicht in Abrede stellen.
Wir haben eben schon kurz über den Beifall von der CDU gesprochen. Ich möchte nochmal auf die Beratung im Ausschuss zu sprechen kommen. Ich beobachte den Agrarausschuss ja schon etwas länger und war bei diesem Antrag oder bei diesen beiden Anträgen, bei diesem Themenfeld ziemlich begeistert davon, wie konstruktiv da Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen CDU zusammengearbeitet haben. Also es ging hochher, ja, man hat wild diskutiert, aber sie haben doch auch gerne die Anregungen der anderen aufgenommen. Oder habe ich da einen anderen Eindruck als Sie?
Also ich würde generell die Arbeit im Ausschuss als sehr konstruktiv bisher wahrnehmen. Also ich habe jetzt in keinen anderen Ausschüssen vorher gearbeitet, von daher kann ich das jetzt nicht beurteilen. Und der Unterausschuss Tourismus, den ich aber auch begleite, da ist das auch nicht zu erwarten, dass da jetzt wirklich es heiß hergeht. Ich glaube, es ist eine gegenseitige Wertschätzung für das jeweilige Fachwissen. Ich brauche niemanden zu Düngerecht oder zu Pestizideinsatz fragen, da habe ich keine Ahnung von, das sage ich ganz offen. Genauso glaube ich, dass der Kollege, der mir gegenüber sitzt von der CDU, nie behaupten wird, dass er jetzt ein exzellenter Koch ist, ohne es zu wissen. Das ist jetzt eine Unterstellung von mir. Aber das ist, ich glaube, da hört jeder dem anderen zu und nimmt auch das auf, was gesagt wird. Und natürlich ist man nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, dass wie wir miteinander reden, das ist in Ordnung. Und auch wenn wir auf einer gemeinsamen Ausschussreise sind, da läuft nicht jeder gleich auseinander, sondern man unterhält sich auch da außerhalb des Protokolls vernünftig miteinander. Ich glaube, das ist auf einer vernünftigen, professionellen Art und Weise und ohne persönliche Anfeindung oder so. Das ist in Ordnung, das macht Spaß. Und ich glaube, das ist auch am Ende gerade bei solchen Themen am zielführendsten. Worüber wollen wir uns streiten? Darüber, dass die Schülerinnen und Schüler kein vernünftiges Essen haben sollen? Natürlich streiten wir uns am Ende, wer bezahlt das Ganze? Das ist doch logisch, ne? Und am Ende müssen wir auch, das können wir auch gerne nochmal vertiefen, mit den Sozialpolitikerinnen und Politikern sprechen, denn am Ende ist es auch eine soziale Frage, das Ganze.
Dann sprechen wir doch einmal darüber. Jetzt hat der Landtag diesen beiden Anträgen zugestimmt. Damit geht jetzt eigentlich der Appell an die Landesregierung, die vielen Punkte, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es sind pro Antrag um die 20 Punkte, die man da vorgeschlagen hat. Jetzt soll die Landesregierung das umsetzen. Jetzt kommt eben genau dieser Aspekt noch dazu. Jetzt muss man fragen, wie wird das denn finanziert und wie sollen zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler aus Familien, die nicht so viel Geld haben, sich die gute regionale Bio-Lebensmittel kaufen können?
Ja, genau, das ist jetzt quasi die Aufgabe, die wir vor uns haben. Wir haben, ich habe das auch eingangs eben im Vorgespräch zu Ihnen gesagt, wir haben zwei Papiere vorgelegt, die sehr, sehr umfangreich sind, die sehr detailverliebt vielleicht auch sind. Wir haben da versucht, möglichst alles abzubilden und auch dann vergisst man logischerweise was. Ich bin eigentlich eher ein Freund davon, dass ich dann am Ende den Fachmenschen überlasse, wie sie das ausgestalten. Also gerade deshalb ist es ja so wichtig, dass wir Leute wie das Szenen eben haben, die dann, wir haben die Marketinggesellschaft in Niedersachsen, die dann eben mit ihren Expertinnen und Experten drauf gucken und sagen, wie kann man das Ganze umsetzen. Wir geben die Leitplanken vor und die Details müssen jetzt besprochen werden, müssen geklärt werden. Ich würde auch gerne nochmal wirklich einen deutlichen Schritt weitergehen als das, was im Antrag steht. Ne? Wenn ich mir angucke, schreibe ich zukünftig Schulverpflegung aus? Ich bin selber im Stadtrat bei uns im Kreistag. Wie finanzieren wir das Ganze? Natürlich sind das viele, ist das die kommunale Aufgabe, erstmal vor allem dann auch eben zu bezahlen. Ne? Ich kann jetzt als Land nicht sagen, ihr müsst grundsätzlich im Bio ausschreiben und am Ende müsst ihr es aber selber organisieren und bezahlt bekommen. Das wird so ja auch nicht funktionieren. Also da muss man jetzt wirklich eben auch mit dem Städte- und Gemeindebund gucken, wie kann man das eigentlich gestalten, wie kann man Ausschreibungen anders gestalten. Und wenn ich mir die Kriterien der DGE zurande ziehe, dann muss es gar nicht unbedingt teurer werden. Also da gibt es genug Aussagen dazu, die sagen, wenn wir diese Standards anwenden, dann bleibt der Preis erstmal relativ stabil. In manchen Fällen mag er sogar sinken. Das heißt, lasst uns erstmal anfangen, einheitliche Kriterien aufzustellen, zu gucken, wie können wir eben in der Schülerverpflegung, in der Gemeinschaftsverpflegung, auch in den Krankenhäusern einen vernünftigen Standard hinbekommen, um dann langsam eben den Schritt zu machen hin zu noch mehr Qualität und Regionalität.
Die Ausschreibungen sind ja eine relativ komplizierte Angelegenheit. Im Ausschuss habe ich mitbekommen, dass es so einen Trick geben könnte, wie man Regionalität dort reinschreiben könnte. Zumindest bei der Schulverpflegung war die Anregung zu sagen, dass da eine Bildungskomponente mit dabei sein soll, dass also der die Lebensmittel liefert, auch mal in die Schule kommt, um etwas dazu zu erzählen. Und das würde ja bedingen, dass der nicht allzu weit weg sitzen könnte. Damit will man eigentlich ja die EU-weite Ausschreibung ein bisschen eingrenzen, richtig?
Richtig, und man schlägt natürlich auch zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hat natürlich eben auch noch das Personalproblem, was Sie eben vorhin angesprochen haben, ein Stück weit reduziert. Natürlich kann diese Person nicht die Lehrkraft ersetzen, das ist ganz klar. Trotzdem, wir machen ja auch dieses Programm Transparenz schaffen, wirklich, wo wir den Kindern vor Ort auf dem landwirtschaftlichen Betrieb eben auch erklären, wo kommt die Kartoffel eigentlich her und so weiter. Ich glaube, das ist so enorm wichtig und ich hoffe auch, dass wir die Menschen da weiter mitnehmen, auch die Landwirtinnen und Landwirte weiter einbinden können, das zu übernehmen, weil das wirklich sehr viel mehr bringt als jedes Schulbuch.
Also geht es oben darum, dass eine Kluft, die zwischen den Erzeugern von Lebensmitteln und den Verbrauchern in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, dass die wieder ein bisschen zugeschüttet werden soll, oder?
Ja, es behaupten immer alle, dass diese Geizesgeil-Mentalität vorbei ist. Das ist ja nicht so, aber dadurch ist natürlich eine wirkliche Entfremdung passiert. Und da sind wir als Politik wahrscheinlich auch ein Stück weit mit Schuld, weil wir das laufen lassen haben, weil wir zugeguckt haben und weil wir vielleicht auch eben andere Dinge wichtiger genommen haben. Natürlich ist der Computerunterricht super wichtig, aber dafür eben den Kochkurs rauszuschmeißen, so funktioniert halt das überhaupt nicht, das sehen wir heute. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so war, wie ich es jetzt beschrieben habe, aber ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist, diese Wertschätzung für die Lebensmittel wieder in die Köpfe zu kriegen. Und es macht ja auch Spaß, es schmeckt und was gibt es Besseres, ne?
Ich erinnere mich auch noch daran, dass die frühere Agrarministerin Barbara Ottokinas, die ja die Hauswirtschaft so nach vorne gestellt hat, weil sie selber aus diesem Bereich kommt, auch gesagt hat, zu lernen, wie man hauswirtschaftet, wie man richtig einkauft, richtig kocht, sorgt auch dafür, dass weniger Lebensmittel verschwendet werden, was am Ende auch dafür sorgt, dass man nicht so viel Geld für Lebensmittel ausgeben muss und trotzdem gute Ernährung hat. Das fand ich nochmal ganz, also eigentlich naheliegend, aber nochmal so ein Switch im Denken, wie ihr doch gesunde Ernährung auch in günstig funktionieren kann.
Ja, definitiv. Also das Erste, was wir in der Kochausbildung gelernt haben, ist natürlich auch das, wie kalkuliere ich. Und genauso ist im Hauswirtschaftsbereich wahrscheinlich da sogar noch ein bisschen mehr der Fall, dass ich natürlich gucke, wie stelle ich meinen Wochenplan auf, dass ich nicht einfach in den Supermarkt fahre und blind einkaufe und mich von den Werbeversprechen und der Pizzaverpackung leiten lasse, sondern eben gucke, was gibt es diese Woche eigentlich? Und eine gesunde Mischkalkulation eben zu machen für die gesamte Woche. Und dann gibt es eben wieder einen Tag den klassischen Eintopf und am anderen Tag kann es dann eben auch das teure Stück Fleisch sein, weil es dann eben auch funktioniert. Also den Ansatz kann ich gut nachvollziehen. Das verfolgen wir auch weiter. Und ich weiß auch, dass Miriam Staudt das extrem wichtig ist, dass wir dieses Thema Ernährungsbildung weiter spielen. Also ich glaube, da greifen wir eben einen Ball auf, der da eben schon gespielt wurde und wir führen das fort. Und das spricht, glaube ich, wieder dafür, warum wir eigentlich so eben über diese Anträge diskutieren und uns dann nicht behaken, sondern gucken, dass das vernünftig auf den richtigen Weg kommt.
Jetzt sind die Anträge beschlossen, aber es geht um die Umsetzung. Sie hatten eine interne Anhörung Ihrer Fraktion von SPD und Grünen und haben dort mit Experten beratschlagt, wie das Ganze in die Umsetzung kommen kann. Was wurde denn da empfohlen?
Ja, wir haben alle, die irgendwie was zu dem Thema zu sagen haben, eingeladen hier in den Landtag und haben uns mit 30 hochinteressanten Menschen zusammengesetzt, mit den Hauswirtschaftlerinnen, mit den Verbänden, mit den Schulcaterern, mit den Altenheimbelieferern und haben uns darüber unterhalten, wie das eben auch jetzt aussehen kann, wie man ausschreiben kann und haben einfach mal Expertenmeinungen gesammelt und haben Vorschläge gesammelt. Und unter anderem kam da vom Stefan Gerha, der ist selber Schulcaterer über Jahre gewesen, hat sehr erfolgreich Biokantinen aufgebaut. Und der hat zum Beispiel den Vorschlag gemacht, lass uns das einfach über die Qualität machen. Wir legen einen Preis fest, den wir ausgeben möchten. Und dann müssen sich eben die Caterer mit ihrer Qualität an uns wenden, mit dem Personal und sich quasi bewerben und sagen, das ist das, was wir für diesen Preis liefern können. Das sind Überlegungen, ob das so funktioniert, da gab es dann auch gleich Stimmen, nein, das geht so nicht, das ist ja alles in Ordnung. Wir müssen einfach ganz viele, vielleicht auch ganz doofe Ideen erstmal sammeln nochmal und gucken, was ist rechtlich möglich, was bringt uns nach vorne und vielleicht auch komplett neue Wege gehen.
Bevor es die regionale Wertschöpfung geben kann, braucht es die Wertschätzung für Lebensmittel, dafür auch eine gute Ernährungsbildung, das sagt Christian Schröder von den Grünen. Vielen Dank, dass Sie hier waren und ich freue mich schon auf einen Kochkurs im Landtag.
Das bekommen wir bestimmt hin. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.